Hallo und herzlich willkommen zu Folge 183 des Runner's World Podcasts. Und in dieser Folge habe ich Robert Faken zu Gast, Deutschlands besten Mittelstreckler. In dieser Saison stellte er gleich drei deutsche Rekorde über die 1500 Meter und die Meile auf. Davon war er vor 4 Jahren, als ich ihn für ein Porträt in Leipzig besucht habe, noch einige Sekunden entfernt. Also höchste Zeit für ein Update, in dem Robert verrät, was er in seinem Leben verändert hat, um von der nationalen an die internationale Spitze zu gelangen. Da ist er inzwischen nämlich angekommen. Freut euch auf eine spannende Folge, die mit der freundlichen Unterstützung von Roberts Sponsor Garmin entstanden ist. Ich freue mich sehr, dass du heute hier Zeit für mich gefunden hast, für uns gefunden hast. Ich habe es schon erwähnt im Einleitungsgespräch. Wir haben uns vor 4 Jahren schon mal getroffen. Da habe ich dich zu Hause in Leipzig besucht. Und irgendwie ist kaum noch etwas, wie es damals war bei dir. Du hast eine neue Trainingsgruppe, einen neuen Trainer. Du hast einen neuen Ausrüster. Du wohnst jetzt in den USA, in Boulder, Colorado. Du hast deutlich mehr Tattoos als früher. Du fährst ein schickes neues Auto, so ein Mercedes Cabrio, wie ich gesehen habe. Und hast deutsche Rekorde aufgestellt, so zum Sportlichen auch noch. Also es gibt viele Themen, über die ich mit dir sprechen möchte. Und fange mit etwas vermutlich völlig Belanglosem an. Ich habe dich beim Berlin-Marathon gesehen. Was hast du da gemacht? Du bist mitgelaufen. Ich nehme an, du bist nicht den ganzen Marathon gelaufen.
Ja. Erstmal danke schön, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Freut mich natürlich auch, nach 4 Jahren wieder irgendwie in der Runner's World irgendwo vertreten zu sein. Thema Berlin-Marathon. Ich bin vor 2 Jahren das erste Mal in Berlin gewesen während des Marathons und war sau überrascht, was es für ein cooles Event ist, was das für eine Energie ist und wie viel Spaß dieses Marathon-Wochenende in Berlin macht oder machen kann. Und bin seitdem jedes Jahr wiedergekommen, gerne wiedergekommen und dieses Jahr wiedergekommen. Ich habe einen guten Freund von mir gepaced, beziehungsweise erst wollte ich eine Freundin pacen. Leider hat sie sich aber kurz vorher verletzt. Und ich hatte mich aber trotzdem so darauf gefreut, dort irgendwie mit am Start zu sein und irgendwie wieder auf der Strecke unterwegs zu sein, dass ich halt dann mich bei meinen Freunden umgehört hat, wer noch so läuft und wer noch irgendwie Hilfe brauchen könnte. Und bin da auf den Wesley gekommen. Und habe ihn dann sozusagen gepaced, also mit bin gelaufen von Kilometer 9 bis Kilometer 37 bin ich mitgelaufen. Und also aber natürlich mit der offiziellen Bib, ich bin nur nicht zur Startlinie gegangen, weil so die ersten 9 oder 10 Kilometer habe ich mir gedacht, das schafft er schon auch noch alleine. Ich glaube, der braucht eher Hilfe in der zweiten Hälfte. Und ja, bin dann da auf der Torstraße reingesprungen und bin dann bis zur letzten Cheering Zone da Bülowstraße gelaufen und ja, hab Spaß gehabt, auch wenn Wesley eine harte Zeit hatte, nicht den Tag erwischt hat, den er wollte. Ich tatsächlich das aber eigentlich fast sogar ein bisschen begrüßt habe von meiner eigenen körperlichen Verfassung her, weil ja, Feierei in Tokio, Rückreise aus Tokio, generell diese ganze WM Zirkus hat dann doch relativ viel aus meinem Körper rausgenommen, sodass ja ich dann eine harte, aber trotzdem natürlich eine super coole Zeit hatte dann beim Berlin-Marathon.
Ja, was mich überrascht hat, ist gar nicht so sehr, dich da irgendwie mitlaufen zu sehen. Ich dachte schon, dass das irgendwie so eine spontane Aktion ist, einfach Bock auf Berlin und auf den Marathon und irgendwie mit Freunden laufen. Aber du müsstest ja eigentlich in der Offseason sein, so dein Höhepunkt im Jahr, die WM, du hast sie angesprochen, liegt jetzt nur ein paar Tage zurück, war ein paar Tage vor dem Berlin-Marathon. Du bist ins Finale eingezogen, erstmals in deinem Leben überhaupt bei einer WM teilgenommen, obwohl du schon zweimal auch bei Olympischen Spielen dabei warst. Ist ja auch eine spannende Kombination, dass man es zweimal zu Olympischen Spielen schafft, aber irgendwie das mit der WM jetzt zum ersten Mal klappt. Du bist am Ende Sechster geworden bei dieser WM in Tokio. Wie fällt dein Fazit aus? Du hast gesagt, Feierei impliziert, lief doch eigentlich ganz gut.
Total. Also wenn ich jetzt vor einem Jahr sozusagen dieses Ergebnis hätte präsentiert bekommen, das hätte ich sofort mit Kuss angenommen oder eigentlich hätte ich dafür für dieses Ergebnis getötet, nicht nur ein WM-Finale zu erreichen, sondern auch In der Zeit, in der irgendwie 1500 Meter Männer eigentlich auf dem Peak ist, so gut ist, so dicht ist, wie es noch nie vorher war, dann irgendwie zu den besten sechs der Welt zu gehören. Ja, das hat, ist immer noch nicht so richtig angekommen im Kopf. Aber ja, ich bin natürlich trotzdem jetzt schon sehr, sehr stolz darauf, was irgendwie, welche Schritte ich dieses Jahr dann gehen konnte und dann eben auch ultimativ in der Meisterschaft dann halt gehen konnte. Also, ja, extrem happy mit der Meisterschaft und mit der ganzen Saison. Da hätte ich mir nicht mehr wünschen können.
Ja. Es gab ja so ein kleines Problem im Halbfinale, nenne ich es jetzt mal. Du warst eigentlich schon ausgeschieden, bist ja, auf den letzten 100 Metern, wahrscheinlich haben es fast alle, die jetzt hier zuhören, gesehen, auf den letzten 100 Metern bist du ja irgendwie ins Gedränge gekommen, ja, wurdest behindert, hast das aber in der Situation gar nicht selbst so wahrgenommen. Zumindest das Interview direkt danach bist du sehr, sehr selbstkritisch. Und dann kam es doch sehr überraschend, dass Cole Hawker, der Olympiasieger, disqualifiziert wurde und du dann doch ins Finale einziehen konntest. Wie siehst du die Situation heute? Wer hat da irgendwie Protest eingelegt? Hast du da Protest eingelegt? Kamen da die Wettkampfrichter von alleine drauf?
Ja, erstmal grundlegend bin ich eine Person, die in erster Linie den Fehler bei sich sucht und schaut, was ich hätte selbst besser machen können, bevor ich irgendwie versuche, jemand anderen dafür irgendwelches Fehlversagen oder für irgendwelches Versagen verantwortlich zu machen. Dementsprechend war das erstmal meine erste Herangehensweise, okay, was habe ich hier? Das hätte ich besser machen können und ja, ich hätte natürlich mich nicht in die Situation bringen müssen, in der Cole hinter mir vorbeilaufen müssen. Also das ist ja erstmal in meiner Macht gewesen zu verhindern. Ist mir nicht gelungen, aus welchen Gründen auch immer, habe ich natürlich auch schon reflektiert und drüber nachgedacht. Aber ja, ich habe dann, als ich die Videos gesichtet habe und mir das angeschaut habe, das Rennen nochmal angeschaut habe, dann ist mir natürlich auch klar aufgefallen, okay, da hat ein Kontakt stattgefunden, da hat auch ganz klar eine Veränderung in meiner Körpersprache stattgefunden und natürlich auch in meiner Geschwindigkeit. Das hat definitiv was mit mir gemacht. Und ja, das sind halt Dinge, die merkt man in so einer extremen Situation. Lautes, ausverkauftes Stadion, du bist irgendwie am Limit, am körperlichen Limit, kriegst dann Kontakt. Das ist dann was, was du nicht direkt im Rennen ohne Sichtung des Videomaterials einschätzen kannst. Dementsprechend schätze ich das jetzt natürlich anders ein, als direkt nach dem Rennen. Und ja, dann hat der DLV hat Protest eingelegt und ja, das ging dann auch relativ schnell. Ich glaube, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde hat das gedauert, ehe das Schiedsgericht entschieden hat, dass Cole disqualifiziert wurde und ich ins Finale gesetzt wurde. Ich persönlich, ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, ich hätte es auch verstanden, wenn man einfach Cole disqualifiziert hätte und mich nicht ins Finale gesetzt hätte, weil ja, solche Dinge gehören irgendwo zum Wettkämpfen, zum Laufen dazu, dass solche Vorfälle passieren können und ja, man nicht immer berechnen kann, ob man es jetzt geschafft hätte oder nicht. Und ja, das einfach irgendwie so ein Risiko ist, was man einfach trägt, wenn man mit 11 anderen Männern auf engstem Raum in höchster Geschwindigkeit da durchs Stadion läuft, passieren kann. Von daher habe ich natürlich das dankend angenommen, die Möglichkeit im WM-Finale zu laufen. Aber wenn es anders gekommen wäre, dann ja, hätte ich jetzt nicht. Wäre jetzt nicht der Cole Hawker mein größter Erzfeind geworden, was nur wegen dieses Vorfalls, ja. Also dann hätte ich natürlich trotzdem weiterhin gesagt, okay, ey, ich hätte halt einfach nicht zum Hindernis werden sollen. Das wäre dann im Prinzip das gewesen, woran ich hätte arbeiten müssen. Und ja, da wäre es falsch gewesen irgendwie und nicht sportlich gewesen, den Cole Hawker dafür verantwortlich zu machen.
Aber dann war es wahrscheinlich ja umso wichtiger, so diese, ja, so ein bisschen klingen da ja Selbstzweifel raus, beziehungsweise Selbstkritik dann im Finale so zu brillieren und halt nicht mitzulaufen, sondern halt wirklich präsent zu sein, Sechster zu werden. Und wenn man auch da die letzten 100 Meter sieht, deine Position war erstmal nicht optimal, du musstest irgendwie gefühlt stehen bleiben, dann die Bahn wechseln von innen nach außen und dann an allen Leuten vorbei. Da wäre sicherlich ja noch mehr gegangen, wenn die Position vorher besser gewesen wäre. Ohne da jetzt dann wahrscheinlich zu sagen, ja, was wäre, wenn. Aber es ist doch einfach cool, dass da dann am Ende wirklich auch der sechste Platz im Finale bei rumspringt.
Total. Also ich glaube, wenn ich an mir selbst gezweifelt hätte, dann wäre ich im Finale nicht so ein Rennen gelaufen, wie ich es gelaufen bin, und wäre ich nicht auf die sechs gelaufen. Natürlich hat es natürlich wie die Faust aufs Auge gepasst, dass man irgendwie genau so eine Ziege ranläuft, wie man sie sich am Vorabend oder zwei Abende vorher schon gewünscht hätte laufen müssen. Und vor allem natürlich auch mit der Situation, um zwei Konkurrenten drumherum zu laufen und sich nicht durchzuboxen. Das hat natürlich dann irgendwie auch nochmal das ganze Ding abgerundet. Und ja, nee, also ich glaube, ich habe deutlich unter Beweis gestellt, dass ich da in dieses Finale auch gehört habe und da nicht fehl am Platz war.
Sehr gut. Parallel zu dieser Weltmeisterschaft in Tokio ist ja auch eine Doku erschienen im ZDF. Und du warst einer von drei Protagonisten. Es ging um deutsche Leichtathleten in den USA, wieso die Leute Deutschland den Rücken kehren und in die USA ziehen, um dort zu trainieren. Das hast du selber auch gemacht. Du bist Ende 2024, also jetzt noch nicht mal vor einem Jahr, nach Boulder gezogen, hast die Trainingsgruppe gewechselt und neuen Trainer auch damit einhergehend jetzt in deinem Leben. Wie kam es dazu? Also was hat dich bewogen zu sagen, ja, das Umfeld, was ich vorher hatte, möchte ich ändern?
Gut, ich hatte mit meinem ehemaligen Trainer Thomas Dreiseacker, wir waren im 14. Jahr unserer Zusammenarbeit. Thomas hat mich übernommen, da war ich noch Schüler. Und Thomas selbst war noch an der Uni, der war Anfang 20. Ich war, wie gesagt, Teenager. Und dementsprechend sind wir natürlich in einer Situation zusammengekommen, die natürlich extrem anders war als jetzt unsere Situation, in der wir auseinandergegangen sind. Da ist extrem viel passiert, extrem viel Wachstum hat stattgefunden. Aber auch Thomas hat mich dann dazu ermutigt zu sagen, okay, Herr Robert, vielleicht um nochmal diesen ultimativen Schritt zu gehen, den ich dir auf jeden Fall zutraue, musst du vielleicht einfach auch nochmal was verändern. Und das war natürlich auch was schon in meinem Kopf ein bisschen herangereift ist und auch immer mal herumgegeistert ist, aber natürlich nicht so richtig konkrete Form angenommen hat in einem olympischen Jahr, sodass wir uns dann halt dann nach den Olympischen Spielen in Paris hingesetzt haben und das ausdiskutiert haben und ich dann daraufhin unterschiedliche Optionen mir angeschaut habe, mir überlegt habe, aber dann doch relativ schnell schon zu dem Schluss gekommen bin, dass ich weiter in diesem Konzept vom OAC, vom On Athletics Club, bleiben möchte. Und ja, natürlich auch einfach mit Dathan Ritzenhain einfach so gute Gespräche hatte, dass ich da relativ schnell Vertrauen entwickeln konnte und ja auch einfach so ein bisschen die Motivation entwickelt habe, mich auf diese Aufgabe und Herausforderung zu freuen, sodass ich mich dann, dass dann wirklich da einfach Vorfreude entstanden ist und ich halt heiß drauf war, einfach was Neues zu machen. Und ja, hat sich auf jeden Fall als die richtige Entscheidung herausgestellt und bestärkt natürlich mich darin, dass das richtig war. Und ja, er hat natürlich auch Thomas rückblickend, dass er mich dazu ermutigt hat und dann diesen Schritt auch ein bisschen in meinem Sinne gepusht hat. Ja, also das muss man auch ganz klar so sagen.
Hast du so Sorge gehabt, dass das nicht so gut funktioniert, wie es jetzt funktioniert hat?
Klar, also ich habe mir natürlich gedacht, okay, es kann sein, dass das erste Jahr vielleicht nicht funktioniert, dass man vielleicht stagniert, vielleicht sogar auch einen kleinen Schritt zurückgeht. Aber ich habe auch relativ schnell im Training auch gemerkt, okay, ich entwickle mich voran, ich werde irgendwie besser, ich kann hier mit den Leuten zusammen trainieren, die schon so und so schnell gelaufen sind. Und dann war auch relativ schnell so diese Zweifel daran, dass das möglich ist, weg. Ganz schnell der Glaube daran, dass ich in diese Bereiche laufen kann, einfach sehr, sehr präsent und sehr, sehr stark, sodass ich eigentlich direkt in der Hallensaison auch schon so in die Rennen reingegangen bin, hey, also ich habe es auf jeden Fall in den Beinen, lass es einfach passieren. Das ging dann relativ schnell.
Du hast es angesprochen, du bist jetzt aus dem europäischen On Athletics Club zum globalen Team gewechselt. Wo sind die Unterschiede außer beim Namen?
Ja, der Hauptunterschied ist natürlich, dass in den USA in Meilen kalkuliert wird, in Meilen-Pace. Ich habe auf meiner Garmin das eingestellt, dass ich die Distanz jetzt in Meilen habe, aber die Pace immer noch in Kilometer, in Minuten pro Kilometer. Das ist ganz gut, dass man das da so einstellen kann. Ja, und ansonsten Ja, sind viele Dinge anders. Also wir trainieren, im OSC Europe sind wir immer früh und nachmittags zusammen trainiert, haben wir zusammen trainiert. Jetzt in der neuen Gruppe trainieren wir nur vormittags zusammen. Nachmittag ist viel in Eigenregie. Wir haben auch einen Tag in der Woche, wo komplett jeder selbstständig trainiert, wo man sozusagen ein bisschen Freizeit von seinem Teamkollegen und von seinem Trainer bekommt oder die Trainer natürlich auch Freizeit von uns bekommen. Ja, und trainingsphilosophisch sind natürlich auch ein paar Unterschiede. Also wir trainieren, das ist der Hauptunterschied, dass wir keine Doppelschwelle trainieren, wie eigentlich sonst momentan, ich würde sagen, mehr als die Hälfte der Welt gefühlt trainiert. Und wie ich natürlich auch vorher viele Jahre trainiert habe, was ja auch ein super, super Ansatz ist und offensichtlich funktioniert.
Weißt du, wieso Dathan Ritzenhain sagt, Doppelschwelle machen wir nicht, alle anderen machen es, wir machen es nicht?
Tatsächlich habe ich ihn das nie gefragt nach dem konkreten Warum, weil für mich war es einfach so geil, er trainiert was, hat ein anderes System, das ist das, was ich möchte, was Neues versuchen und irgendwie neue Reize setzen. Dementsprechend hat es mich auch gar nicht, oder interessiert es mich auch gar nicht jetzt, warum er keine Doppelschwelle macht. Nee, tatsächlich, die Frage ist noch nicht durch meinen Kopf gegangen.
Scheinbar funktioniert es ja für dich. Wie du dich verbessert hast, da komm ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Du bist jetzt ja durchgängig in der Höhe quasi. Boulder ist ja auf 1600 irgendwas Meter. Du warst vorher beim OSC Europe, aber auch ziemlich viel in Trainingslagern. Also wenn man dir da bei Instagram gefolgt hat, war da eigentlich ständig St. Moritz oder Südafrika oder ich glaube auch in den USA. Wie ist es jetzt quasi eher an einem Ort zu sein, nicht mehr so oft zu reisen, außer zu Wettkämpfen?
Ja, wir haben quasi den Winter in Trainingslagern in Südafrika in Dullstroom verbracht und die Sommer waren wir in St. Moritz. Und ja, das hatte einfach ganz klar einen Trainingslagercharakter. Also es war klar, also man hat dort keinen Wohnsitz in der Form gehabt. Man hat dort angemietete Häuser oder Wohnungen gehabt, die man sich mit seinen Teamkollegen geteilt hat. Dementsprechend war man irgendwo auch ein Stück weit die ganze Zeit in diesem Sportkosmos einfach gedanklich auch einfach die ganze Zeit drin. Und man konnte halt sich natürlich auch nicht so häuslich einrichten, wenn man die ganze Zeit in diesem Trainingslagerzustand ist. Das ist eigentlich der größte Unterschied, den es jetzt für mich persönlich mit Boulder hat, dass ich alleine wohne, meinen eigenen Wohnort dort sozusagen habe und es einfach auch ein Stück weit nach Hause kommen ist, auch wenn es natürlich Home away from home ist. Aber es ist einfach ein bisschen eine andere Situation als halt diese ganz klassische Trainingslagersituation. Wenn man das jetzt runterbricht, natürlich sind es immer Wochen oder ein paar Monate, die man am Stück da ist und könnte man der Definition nach natürlich auch als Trainingslager bezeichnen. Aber es ist schon ein bisschen was anderes und einfach ein bisschen heimischer. Gerade halt eben auch mit der Situation, dass jeder halt nachmittags so in sein, in Anführungsstrichen, eigenes Leben zurückgeht und das macht, wonach er sich fühlt, läuft, wann er laufen möchte oder vielleicht einfach auch nochmal Freizeitaktivitäten nachgehen kann, den man jetzt vielleicht irgendwie in Südafrika, wenn man halt einfach in einem Trainingslager ist, dann eben nicht in der Form nachgehen könnte. Das ist eigentlich so der Hauptunterschied.
Du fährst jetzt halt auch nicht mehr mit dem Mietwagen rum, sondern hast dir offensichtlich irgendwie dort ein Auto besorgt, so ein altes Mercedes Cabrio. War das schon immer ein Traum von dir? Also ich habe das Auto jetzt tatsächlich zum ersten Mal in dieser Doku wahrgenommen und dachte so, jo, das passt irgendwie zu Robert. Was war da der Gedanke?
Ja, also ich bin schon so ein Autotyp. Also ich interessiere mich für Autos und verfolge das Thema schon über ein paar Jahre und kannte natürlich das Modell, aber es war jetzt nie so, dass es jetzt krank mein Traumauto war und dass ich da immer drauf hingefiebert habe, irgendwann mal so ein Auto zu fahren. Es war einfach irgendwie so, es war klar, okay, gut, ich brauche irgendwie ein Auto hier. Dann habe ich die anderen so ein bisschen gefragt, wie habt ihr das alle so gemacht? Die meisten haben ihre Autos gebraucht gekauft. Manche haben gesagt, ey, probier doch mal Facebook Marketplace. Aber auch ein paar hatten einfach ganz klassisch Teslas. Und ich war so, boah, nee, da möchte ich doch irgendwie was anderes machen. Irgendwie bin ich ja auch dann nicht so der Typ, der irgendwie dann genau das Gleiche macht wie die anderen. Also ich mache dann irgendwie schon noch das, wo nach mir selbst so der Sinn steht. Und habe dann echt auf Facebook Marketplace geguckt so und hab dann da den Oldtimer gesehen, was, ja, ey, irgendwie wäre das doch lustig. Ist ja irgendwie ganz geil. Und tatsächlich fahre ich das günstigste Auto der Trainingsgruppe, auch wenn es vielleicht nicht so aussieht. Es ist das günstigste Auto der Trainingsgruppe. Ja, dann habe ich das Ding dort geschossen. Es braucht tatsächlich jetzt aber auch schon ein paar Reparaturen. Es ist momentan im Service in den 6 Wochen, die ich jetzt gerade nicht da bin. Da fällt ein bisschen was an, aber gut, das war mir auch klar, dass ich das ist, worauf dann auch hinausläuft, wenn man ja so ein altes Auto kauft. Aber ich hab da viel Freude dran. Es ist auch irgendwie immer ein Abenteuer, vor allem jetzt der Winter wieder, wenn dann irgendwie wieder früh viel Schnee liegt und ich dann mit dem Heckantrieb ohne Traktionskontrolle da durch die Gegend fahre. Mal schauen. Ja, also nee, es macht Spaß und gerade natürlich auch im Sommer ist ein cooles Gefühl, einfach offen da durch die Gegend zu fahren. Ist ja auch eine wirklich schöne Landschaft, die Boulder ausmacht oder die Colorado ausmacht und ja, das ist irgendwie dann, ja, es passt irgendwie alles so ein bisschen zusammen und macht Spaß.
Wie ist denn so der Vibe in Boulder oder generell in den USA? Also wie nimmst du das jetzt nach knapp einem Jahr vor Ort wahr? Was ist anders, als du es dir vorgestellt hast? Was ist genauso?
Ja, also der Vibe, also die Gegend an sich ist eine extrem sportliche Gegend, eine extrem aktive Gegend. Also ganz viele Leute sind dort auf Mountainbikes, auf Gravel oder auf Roadbikes unterwegs, sind am Laufen. Wenn du dort am Wochenende zu den Trailheads gehst und dort parkst, um loszulaufen, dann hast du teilweise Probleme, einen Parkplatz zu bekommen, weil so viele Leute da eben aktiv sind und Laufen sind, Radfahren sind, ja, oder einfach wandern sind. Also man ist dort unter Gleichgesinnten. Und was mir an der Gegend extrem gut gefällt, ist zum Beispiel auch klar, was typisch ist für die USA, du hast relativ weite Wege, aber durch die Landschaft und durch diese typische amerikanische Art, Straßen zu bauen, dass man einfach viel geradeaus fährt, oder das halt einfach so in diesen Blöcken so angeordnet ist, ja, fährst du halt zu den meisten Dauerlaufstrecken, biegst du vielleicht irgendwie 2, 3 Mal ab oder so, und dann fährst du einfach lange geradeaus durch eine schöne Natur. Und dann ist das Ganze einfach irgendwie entschleunigt und man hat nicht diesen Stress irgendwie so durch den Verkehr sich tingeln zu müssen. Und ja, das entschleunigt irgendwie für mich das Ganze und ich komme mit einem ganz entspannten Mind früh zum Training oder fahre dann auch wieder ganz entspannt nach Hause. Und das, ja, das finde ich irgendwie ist einfach ganz angenehm so für den Kopf. Also, das ist wirklich so ganz individuell. Es ist noch niemand anderem so aufgefallen, dass das irgendwie entspannend ist. Beziehungsweise hat es mir noch keiner bestätigt. Aber das ist so das, was für mich so der Hauptunterschied ist. So. Oder einer der Hauptunterschiede ist.
Okay, also für dich funktioniert das sehr gut und es klingt so, als sei es tatsächlich auch besser als so das, was du vorher
Ja,
hattest.
das würde ich jetzt gar nicht sagen. Besser. Also, ich glaube genauso, wenn ich jetzt irgendwie so viele Jahre in diesem System und dort wäre gewesen wäre und jetzt halt dann in dieses andere System reingehen würde, dann würde ich das andere wahrscheinlich, würde ich es genau andersrum sagen und sagen, dass das total erfrischend ist. Und ja, ich glaube, das ist genau der Punkt. Also es ist halt einfach nur um Veränderungen an sich geht, um eben Fortschritt zu erzielen und dass man eben einfach kontinuierlich, ja, irgendwie versuchen sollte, sich ein bisschen neu zu erfinden und einfach die ganze Zeit an sich zu arbeiten, um eben weiter voranzukommen. Und ja, dass da eben dazugehört, sich auch in erstmal ungewisse oder vielleicht auch unbequeme Situationen zu begeben, ja.
Gab's ungewisse oder unbequeme Situationen? Also jetzt von dem, was du so erzählt hast, war das ja eigentlich relativ harmonisch, bist gut angekommen, wurde es gut aufgenommen. Aber gab es auch so Sachen, die dich ein bisschen aus dem Konzept gebracht haben? Allein der Aspekt, dass du ja nicht mehr zu Hause bist und nicht mehr so oft zu Hause bist, deine Freundin, deinen Hund zurücklassen musst einen Großteil der Zeit.
Also ich glaube, egal wie warm man aufgenommen wird irgendwo, trotzdem in ein anderes Land umzuziehen und nicht so ganz genau zu wissen, wie es dort ist, wie die Leute dort sind, wie die Gegebenheiten dort sind, das ist schon einfach ja beängstigend und auch irgendwo einschüchternd. Dementsprechend ja war das natürlich einfach, waren da viele Sorgenfalten vorher natürlich auch auf meiner Stirn, so was mich jetzt genau erwartet. Aber ich habe halt einfach gesagt, okay, hey, ich versuche so offen wie möglich hier in diese Aufgabe hineinzustarten und auch in der Trainingsgruppe mich einfach mal hinten anzustellen, mich da treiben zu lassen, wie die anderen so das machen, das angehen und orientiere mich da einfach mal ein bisschen auch an den anderen und gehe einfach wirklich so ein bisschen mit der Stimmung und bekomme so ein Gefühl für Land und Leute eben auch. Aber ja. Das ist natürlich auch ein Thema, Land und Leute. In einem Land zu sein, wo nu dann nur Englisch gesprochen wird, wo du natürlich auch keinen im Team hast, mit dem du mal in deiner Muttersprache sprechen kannst und natürlich auch du 8 Stunden hinterherhängst. Das heißt, 15 Uhr sind die Leute zu Hause am Schlafen und du, wie gesagt, bist dann halt nachmittags auch allein, beziehungsweise musst dann irgendwie auch outgoing sein, um mit Leuten irgendwie ja zu interagieren. Ja, das ist dann natürlich schon auch manchmal eine Situation, wo man ein bisschen Heimweh auch hat oder wo es einfach ist, Heimweh zu haben. Ja, genau, das sind alles so Dinge, die manchmal einfacher zu handeln sind, manchmal natürlich auch schwerer zu handeln sind. Ich hatte natürlich, das muss man auch immer sagen, dieses Jahr das große Glück, gesund zu bleiben. Natürlich habe ich für das Glück in dem Sinne auch was getan, dass ich gesund geblieben bin, aber es ist trotzdem immer irgendwo auch als Glück einzuschätzen, was man wertschätzen sollte. Ich glaube, die Situation, wenn man jetzt irgendwie verletzt zu Hause sitzen würde und dann kannst du nicht nach Hause telefonieren, nicht zu deinen deutschen Freunden telefonieren oder deinen europäischen jetzt, einer meiner engsten Freunde ist aus Irland, der Luke McCann, weil die am Schlafen sind und dann sitzt du halt alleine irgendwie bei dir zu Hause, hast eine Verletzung, kannst nicht laufen. Das ist natürlich schon eine Situation, vor der ich auch ja, Respekt habe und wo ich auch weiß, dass das irgendwie realistisch ist und passieren kann. Ja? Also ich meine, dafür ist es halt Hochleistungssport. Und das Szenario gibt es halt einfach. Und ja, das habe ich zum Glück nicht gehabt. Dementsprechend war alles immer Happy Days. Aber das kann auch mal anders gehen. Dessen sollte man sich natürlich auch irgendwo bewusst sein, dass man sich darauf ein bisschen vorbereiten muss und dass man da Freunde auch dort in der Gegend hat, die einen gut auffangen können. Deswegen ist es natürlich wichtig, sozial sich dort auch gut einzupflegen. Mit den anderen Teamkollegen, aber auch vielleicht mit Leuten, die außerhalb des Teams mit dem Sport zu tun haben oder vielleicht aber auch gar nichts mit dem Sport zu tun haben.
Hast du außer deinem Auto abseits des Sports denn da inzwischen was gefunden, womit du dich noch beschäftigen kannst? Also fühlst du dich irgendwie angekommen? Hast du was, was dich da noch umtreibt?
Ja, tatsächlich, also ich bin, ich glaube, wenn man so sich meinen Account und sowas anguckt, dann sieht man das, dass ich schon so für so Kleidung, so Fashion und so auch ziemliches Faible habe und mich gerne mit solchen Sachen beschäftige. Und da gibt es in Boulder einen ganz coolen Laden, wo ich ein paar Leute im Zuge dessen oder im Raum dessen so kennengelernt habe, die auch dann manchmal, manche von denen gar nichts mit Laufen am Hut haben, wo man dann auch einfach über andere Dinge sprechen kann als über die Lauferei. Und ja, da hänge ich mit den Leuten immer mal ein bisschen ab und das macht auf jeden Fall auch Spaß.
Im Tattoo-Studio auch schon gewesen in Boulder?
Tatsächlich noch nicht, nee. Ich habe mich jetzt wirklich mal ein ganzes Jahr nur auf den Sport konzentriert. Nein, Spaß, einfach gar keinen Nerv irgendwie dieses Jahr in dem Sinne dafür gehabt. Wirklich, mir ging es erstmal darum, einfach gesund zu bleiben. Und ja, genau. Also jetzt nicht, dass jetzt Tätowieren jetzt krass irgendwie ein Verletzungsrisiko ist, das wollte ich jetzt damit gar nicht sagen, aber ich hatte einfach da gar keine Fantasie dann dafür, weil ja, ich einfach da mich 110% darauf konzentriert habe, das dieses Jahr richtig hinzubekommen und schnell zu laufen.
Ja. Ich erinnere, dass Thomas damals, also dein alter Trainer, Thomas Dreißigacker, damals nicht so begeistert war, wenn du ein neues Tattoo hattest, weil ja, irgendwie das immer so ein bisschen was im Training kostet. Du warst da irgendwie entspannter, zumindest erinnere ich das so. Aber ja, spannend, dass du da jetzt auch so einen kleinen Wandel hast und gesagt hast, im letzten Jahr konzentriere ich mich mal mehr auf den Sport. Oder was heißt mehr? Komplett auf den Sport.
Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das vorher gar nicht gemacht habe. Wie gesagt, das ist einfach irgendwie so intuitiv gewesen. Oder wenn ich ein neues Tattoo mache, dann ist es auch irgendwie intuitiv. Und ja, mir stand einfach auch die Stimmung jetzt dieses Jahr nicht danach. Es war jetzt, wie gesagt, keine krass bewusste Entscheidung, dass ich irgendwie eigentlich total Lust hätte auf irgendwie ein neues Tattoo, ein neues Motiv, wie auch immer. Es war halt einfach so, ja, nicht die Fantasie da und nicht so richtig die Motivation, was Neues zu machen. Aber lustigerweise hat Dathan auch mich schon in Tokio gefragt, und jetzt die Offseason wird nochmal richtig losgehackt oder was? Oder was kommt alles Neues auf die Haut? Ja, musste ich jetzt gerade schmunzeln, dass du gesagt hast, Thomas ist da nicht so der Fan von, oder war da nicht so der Fan von, ich weiß nicht genau, wie er es jetzt sieht. Aber ja, ich glaube, das ist so, ja, so individuell und am Ende des Tages geht es darum, wie man es selbst einordnet, ob man sich jetzt von sowas jetzt stressen lässt oder halt nicht. Also ob man jetzt sagt, ey, ich fühle mich jetzt so, fühle mich mit diesem neuen Tattoo besser und kann dann eben irgendwie auch besser im Training performen, weil es sich irgendwie, kann, weil mein Körper sich dann besser anfühlt, wie auch immer. Oder man sagt, oh, ich weiß nicht, wie ich das jetzt mache, dann bin ich morgen so müde und kann irgendwie den Dauerlauf schlechter machen. Wenn du so denkst, dann kannst du es natürlich schlechter machen. wenn du denkst, hey, nee, ich brauche das jetzt, dann fühle ich mich geiler oder fühle ich mich besser, wie auch immer, dann fühlst du dich auch so. Also da kann man auch einfach mental, so glaube ich, relativ viel steuern, wenn man halt einfach dem nachgeht, wo man sich einfach danach fühlt. Ja.
Alles klar. Zurück zum Sport. Da ist mir ein Zitat von dir in Erinnerung geblieben und das besagt, nicht das Laufen an sich ist geil, sondern der Prozess, wenn man besser wird, macht's Spaß. Würdest du das immer noch unterschreiben?
100%.
100%. Das passt ziemlich gut, weil in diesem Jahr hast du dich deutlich verbessert. Du hast den Uraltrekord von Thomas Wessinghage über die 1500 Meter verbessert. Der war von 1980. Du bist jetzt in 3:30:80 die 1500 Meter gelaufen in Rom und hast dann auch noch zweimal den Rekord über die, den deutschen Rekord über die Meile verbessert. Das würde ja eigentlich bedeuten, dass du in dieser Saison verdammt viel Spaß hattest, weil der Fortschritt, der Prozess ist ja definitiv da. Also damals, als ich dich besucht habe, warst du über die 1500 Meter, glaube ich, noch 4,5 Sekunden langsamer, irgendwie knapp 4 Sekunden. Und das ist ja jetzt von nationaler Spitze einfach komplett in die Weltspitze. Würdest du das unterschreiben?
Ja, also mir hat dieses Jahr ja tatsächlich das Laufen dann auch an vielen Tagen auch Spaß gemacht. Irgendwie habe ich ganz komischerweise lange Dauerläufe für mich entdeckt und irgendwie lieben gelernt. Das hätte ich irgendwie auch vorher nicht so richtig gedacht, aber es macht schon auch irgendwo Sinn, weil so ein langer Dauerlauf ist natürlich einfach so ein Riesenbrocken Arbeit, den man dann mit einem Rutsch sozusagen irgendwie eintütet. Dementsprechend passt das dann eigentlich doch schon mit meiner Aussage von damals ganz gut zusammen, weil einfach dieses Gefühl danach, so viel geschafft zu haben, einfach so präsent ist. Und ja, natürlich sind auch solche, wenn man solche Ziele wie jetzt einen deutschen Rekord, der dann schon relativ lange auch bei mir mental auch eine Rolle gespielt hat, das ist eine super Sache, das dann abzuhaken. Aber ich habe es auch ein paar Mal vorher dieses Jahr gesagt, es war dann der Moment, wo es dann passiert ist, war dann halt einfach auch nur so, jo, gut, Haken dran. So, weil international ist halt das Level so krass angestiegen, dass wenn du nicht auf dem Niveau laufen würdest, dann würdest du halt auch einfach keine Rolle spielen. Und damals, vor 5 Jahren oder vor 4 Jahren, war das Level halt auch einfach noch ein anderes. Ich glaube, das ist relativ einfach nachzurecherchieren, wenn man sich jetzt die Olympischen Finals von 2021 oder von 2016 sogar mal anschaut, was die Leute dort für Season Bests und Personal Bests hatten, dann ist es schon eine ganz andere Nummer. Man erkennt es ja auch einfach daran, wie die Normen einfach die ganze Zeit weiter runtergehen. Ja, und tatsächlich war ich ja in Tokio auch nicht so weit weg davon, ins Finale zu laufen. Ich glaube, mir haben damals zwei Plätze gefehlt.
In Olympischen
genauso
Spielen.
Genau, bei den Olympischen Spielen. Genauso wie in Paris war es dann ein Platz. Das heißt, ich bin erstmal, würde ich sagen, die Position in der Welt ist ungefähr gleich geblieben in den 4 Jahren vorher. Hat sich eigentlich erst dieses Jahr wirklich dann verändert, wo ich dann den nächsten Schritt gemacht habe. Wo ja auch eigentlich klar ist. Also ich glaube, die 3:30:80 ist in der Weltjahresbestenliste weit weg vom 6. Platz. Ich glaube, da sind deutlich sind einige Leute schneller gelaufen als ich. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, wie viele. Ja, aber das ist eben dann doch auch das Schöne, dass man in der Meisterschaft dann eben, dass dann da eben Mann gegen Mann geht und man da einfach auch nochmal ein bisschen weiter das nach vorne schaffen kann.
Was liegt dir eigentlich eher, diese Zeiten hat's oder der Kampf Mann gegen Mann?
Also mir machen diese Rennen Mann gegen Mann schon einfach deutlich mehr Spaß. Das Taktische. Ich glaube, man hat es gesehen, Vorlauf im Halbfinale. Ich habe mich ja auch im Halbfinale in eine sehr gute Position gebracht. Habe das eigentlich sehr konzentriert und sehr gut gelöst, meiner Meinung nach. Und habe da irgendwie auch echt viel Spaß dran gehabt. Auch wenn das natürlich da manchmal ein bisschen chaotisch zugeht und Leute zu Fall gehen. Ich selbst auch schon zu Fall gegangen bin. Aber irgendwie ist das auch das, was es ausmacht. So einfach da ja eben Mann gegen Mann zu laufen und ja, da habe ich dann doch schon viel Freude dran, weil so ein Zeitenrennen, wo du halt dann einfach den ersten Kilometer, weiß ich nicht, in 2:18 oder 2:19 versuchst anzulaufen, das tut einfach schon sehr, sehr früh sehr, sehr dolle weh und Das macht dann echt irgendwie nicht allzu viel Spaß, muss ich ehrlich sagen. Ist ja natürlich aber irgendwo auch notwendig in der heutigen Welt, weil es wird halt natürlich einfach nach World Ranking oder nach persönlichen Bestleistungen gegangen, wenn es eben darum geht, welche Diamond League Startplätze bekommt man.
Du hast es schon angesprochen, dass irgendwie alle schneller geworden sind. Also nicht nur du läufst andere Zeiten, sondern irgendwie die Weltspitze hat sich auch nochmal verbessert. Auch da ein Zitat von Thomas Dreißigacker, der hat damals, als ich dich besucht habe, gesagt: Robert braucht mindestens das Vermögen für eine 3,32, um in der Weltspitze anzukommen. Ja, nun läufst du 3,30 und es gibt immer noch Leute, die schneller laufen. Woran liegt das, dass sich die Spitze so verbessert hat? Also, und es ist vor allen Dingen in der Spitze so eine Breite auch gibt inzwischen. Also es sind nicht nur ein, zwei Leute, sondern es gibt viele Leute, die unter 3,30 laufen können oder 3,30 laufen können. Wie nimmst du die Entwicklung wahr? Was ist da für dich die Erklärung, warum das so gekommen ist?
Ich glaube tatsächlich, dass das ganz viel damit zusammenhängt, welchen mentalen Rahmen man sich schafft. Und dass, wenn es gewisse Personen gibt, die diesen Rahmen irgendwo sprengen und sich verbessern, du dann irgendwie auch anfängst, das zu hinterfragen, hey, kann ich das nicht vielleicht auch schaffen? So, warum denn nicht ich auch? So, vor allem halt, wenn es natürlich europäische Läufer diese Schritte gehen, dann ist es naheliegend, einfach auch zu sagen, hey, wenn der das kann, dann kann ich das auch. Und ich glaube, das hat bei ganz vielen Leuten stattgefunden. Und natürlich dann eben auch die Verschiebung dieser Hürde, sich zu qualifizieren, diese Normenveränderung, dass du halt über diese Anforderungen drüber springen musst, um überhaupt dabei zu sein, hat einfach dann diese mentale, psychologische Rahmenbedingungen einfach geändert bei ganz vielen Leuten. Und ja, vielleicht ist es auch noch gar nicht so das Ende, vielleicht geht das in den nächsten Jahren noch weiter. Ich glaube tatsächlich, natürlich hat die Schuhentwicklung irgendwo ihren Anteil daran, wobei ich da aber auch ehrlich sagen muss, 3,5 Minuten relativ kurz, dass so ein Schuh so viel Wirkung haben kann. Da ist ja zum Beispiel ein Marathon, wo du viel mehr Schritte machst, viel mehr Zeit hast, positive Wirkung von dem Schuh zu bekommen. Nochmal, das ist eine andere Nummer, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, einen gewissen Prozentsatz haben die Schuhe, spielen die Schuhe natürlich auch. Und dann natürlich das Thema Training, das Trainingsphilosophische, doch, glaube ich, in den letzten Jahren nochmal ziemlich viel passiert ist. Viele Leute, auch durch diese ganze Globalisierungsthematik, durch das Internet, dass es einfach so einfach ist, und so Trainingsmethodiken so zugänglich sind, der Austausch zwischen Trainern, zwischen Athleten so viel einfacher ist als noch vor vielen Jahren. Und die Bereitschaft eben auch irgendwie international zu gehen, dass Athleten irgendwie ins Ausland gehen, um mit internationalen Trainingsgruppen zu trainieren, um mit ihrer internationalen Konkurrenz zu trainieren. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein Thema, was dann einfach so oder ein Grund, dass der diese mentale Blockade dann eben sozusagen aufgesprengt hat.
Du hast ganz viel angesprochen, Training, Ausrüstung, also die Schuhe. Nutzt du B-Carb oder ist das nicht?
Klar.
Doch, ja.
Klar, ja. Also das weiß ich auch nicht, wer das jetzt benutzt. Nutzen, glaube ich, gefühlt alle. Mir fällt jetzt keiner ein, der irgendwie aktiv sagt, nö, das ist nichts für mich. Aber das ist auch irgendwo so ein Gruppenzwang. Also jetzt direkt was merken tue ich jetzt eigentlich auch nicht, muss ich auch ehrlich sagen. Das war ganz am Anfang, habe ich das mal schon wahrgenommen, muss ich ehrlich sagen, letztes Jahr, wo es eigentlich mich ein bisschen getrübt hat, wo ich halt zum Beispiel Vorlauf Olympische Spiele, da habe ich es doch relativ deutlich gemerkt, wo ich auf der Gegengeraden einfach schon sehr stark gepusht habe, weil ich dachte, ich fühle mich super, weil halt dieser Laktatpuffer einfach so das so ein bisschen betäubt hat, so meiner Wahrnehmung nach, so dass ich da einfach zu früh ein bisschen zu viel Gas gegeben habe und mir dann irgendwie die Puste ausgegangen ist. Ja, aber vielleicht bilde ich mir das auch ein und das hat eigentlich damit am Ende des Tages gar nichts zu tun gehabt. Aber das war doch irgendwie das einzige Mal, wo ich bewusst denke, was wahrgenommen zu haben. Ansonsten ist es für mich persönlich eigentlich mehr oder weniger ein Gruppenzwang, weil Spaß machen, das zu essen, tut es nicht. Ich glaube, jeder, der das mal probiert hat, der kann das bestätigen, dass das nicht schmeckt und nicht so
Also,
wirklich
nach
appetitlich
was schmeckt
ist.
das? Ich habe es noch nie probiert, tatsächlich.
Ja, im Prinzip das klassische Morten, B-Carb, da hast du halt das Hydrogel, das typische Gel, das mixt du dir selber an und dann tust du diese kleinen Tablettchen, diese kleinen Pillchen, was ja sonst diese Backpulverform ist, so in, diesmal eben sozusagen in diese kleinen Tabletten gepresst ist, die streust du dann da rein und dann ist es einfach wie so ein riesiger Pudding mit halt diesen Stücken drin, in diesem doch relativ großen Becher, was man
Okay,
entweder
also schmeckt.
trinken oder löffeln kann. Also ja, ist nicht appetitlich.
Okay, schmeckt also nach Mortengel mit
Schmeckt
Stückchen.
nach Mortengel mit Stückchen drin, ja.
Ja,
Genau.
nicht so prall.
Und auf die Stückchen sollte man nicht draufbeißen, weil die natürlich extrem salzig sind. Ja.
Ah, okay. Alles
Ist
klar.
natürlich Sodium Bicarb, da ist natürlich einfach, ja, das ist einfach sehr salzig.
Aber es ist spannend, dass du ansprichst, ja, irgendwie Gruppenzwang und du weißt gar nicht so richtig, was es bringt. Ist ja schon krass, dass dann alle auf den Zug aufspringen und das nehmen zu müssen. Es gibt auch viele, die davon Magenprobleme bekommen, gerade auf den etwas längeren Distanzen. Ich glaube, dafür sind die 1500 beinahe zu kurz, zu schnell rum, aber
Ich habe einfach nur immer einen tierischen Durst danach.
okay.
Aber das macht natürlich auch Sinn, ja.
Ja. Du hast das Thema Training, Trainingsphilosophie angesprochen und was hat sich denn da jetzt groß verändert? Du hast gesagt, keine Doppelschwelle mehr, du hast längere, lange Läufe. Was sind so typische Trainingseinheiten, die du machst? Worauf achten du und Dathan dabei, wenn es um dein Training geht?
Also genau, der lange Dauerlauf ist so ein bisschen auch als Schwellenreiz gedacht, wo man sich so ein bisschen reinsteigert und dann einfach in die Richtung der Schwellengeschwindigkeit läuft, beziehungsweise einfach auch durch die Länge und dann die ein bisschen erhöhte Geschwindigkeit, man dann einfach in diesen Bereich gegen Ende reinkommt und man einfach für eine relativ lange Zeit nah an der Schwelle oder unterschwellig einfach sich bewegt. Tatsächlich machen wir auch über weite Strecken des Jahres im Bergandauerlauf, wo wir dann eigentlich die letzten 10, 15 Kilometer kontinuierlich den Canyon, also den Berg hochlaufen. Es ist jetzt nicht brutal steil, aber es ist halt schon so, dass es dann auf, sagen wir mal, auf 25 bis 27 Kilometer sind das dann schon 400 bis 500 Höhenmeter, die man da dann macht. Also man läuft schon ein bisschen hoch. Das ist auch immer nochmal ein Reiz, der einfach so ein bisschen Kraft bringt. Aber ansonsten haben wir noch einen Tag, auch über weite Strecken des Jahres, wo wir ein Fahrtleck machen, was dann einfach ein bisschen überschwellig ist, wo dann auch schon ein bisschen VO2 Max, also zumindest ich in VO2 Max reinarbeite, weil einfach meine Trainingskameraden deutlich, deutlich stärker sind als ich in dem Bereich und unser Ansatz eigentlich schon weitestgehend so ist, dass alle zusammen trainieren. Und da machen wir dann beispielsweise ganz klassisch Fahrtleckpyramide, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1 Minuten. Pause immer so lang wie der Intervall. Aber halt der Intervall ist halt in, sagen wir, 3 Minuten Pace und die Pause ist halt nicht in 4 Minuten Pace oder 4:10, sondern die ist halt dann in 3:25. Und das ist dann natürlich, das ist dann nicht so viel Erholung, sage ich mal. Zumindest für mich ist dann ab der Hälfte dann schon so, dass ich sage, puh, schwer. Aber ich glaube, das ist eben auch ein cooler neuer Reiz für mich. Und wenn es dann auf die Bahn geht, vor allem in die Richtung der Wettkämpfe, dann arbeiten wir entweder mit so 3 oder 4 Sätzen an Wiederholungen oder Intervallen, was dann entweder 1400, 200 ist oder 600, 400, 200 oder 1600, 400. Oder wir machen ganz klassische Cutdowns. 1800, 600, 400, 300, 200. Irgendwie nah an der Wettkampfgeschwindigkeit oder noch schneller. Das sind dann so typische Track-Workouts. Aber es gibt natürlich auch manchmal Einheiten, wo wir ganz klassisch viele Wiederholungen machen, Meilenintervalle oder einfach auch mal nur 400er.
Aber wenn du sagst, 25, 27 Kilometer bergan, das sind ja wirklich also lange Läufe, gerade für einen 1500 Meter Athleten. Also scheint es so zu sein, dass Dathan vielleicht vorher auch schon Thomas Dreisigacker sehr über die Umfänge und ja, Distanzen gehen. Machen das alle oder?
Ja, das hat sich halt, das ist auch eine große Veränderung, was ich halt angesprochen habe in der Trainingsphilosophie. 1500 Meter, es war ja früher einfach, war Mittelstrecke 800 und 1500 Meter. Und es gibt jetzt kaum noch diese klassischen Mittelstreckler. Ich würde sagen, da bin ich eigentlich schon noch einer von den wenigen 1500-Meter-Läufern, die wirklich auch eine sehr schnelle 800 Meter laufen können, auch wenn ich es jetzt auf dem Papier noch nicht stehen habe mit 1,45,4. Aber ich habe da schon auch noch Vermögen, schneller 800 Meter zu laufen. Aber tatsächlich gibt es von diesen Mittelstrecklern nicht mehr so viele. Also 15 Meter hat sich schon zu einem reinen Fitness-Event hin entwickelt. Also es geht viel um den aeroben, das aerobe System, dass man Grundlagenausdauer anhäuft und da einfach einen riesen Motor verbaut hat, mit dem man auch ja eine gute 5000 laufen kann. Also die 5000 Meter Zubringerleistung ist viel, viel interessanter geworden für die 1500, als es noch ja vor, als es in der Vergangenheit halt war. Und das ist halt einfach eine große Veränderung. Und das kommt natürlich auch einfach viel mit Umfang, einfach mit vielen Kilometern, die da dann irgendwo unabdingbar sind. Natürlich gibt es immer auch irgendwo Ausnahmen mit Leuten, die weniger laufen. Aber ja, sind dann oftmals eben auch jetzt, nehmen wir Beispiel Jake Whiteman, womöglich auch einfach talentierter.
Wie viel Wochenkilometer Trainingseinheiten machst du denn so im Schnitt in der typischen Trainingswoche?
Ja, im Jahresschnitt habe ich es jetzt, ich habe es dieses Jahr noch nicht ausgewertet. Es ist natürlich mehr als die letzten Jahre, weil ich einfach gesund bin und einfach gesund war und kaum Ausfälle hatte. Wohingegen Thomas in der Vergangenheit bei mir schon das Problem hatte, dass ich, wenn ich manchmal 2, 3 Wochen am Stück mal mehr trainiert habe, dass dann bei mir irgendwie schon das oder jenes angefangen hat zu zwicken oder ich irgendwie den Anschein gemacht habe, krank zu werden und wir dann irgendwie reduzieren mussten. Das hat dieses Jahr halt nicht stattgefunden. Deswegen ist mein Jahresdurchschnitt wird schon höher sein. Die Peak-Wochen sind allerdings nicht so viel höher. Also ich glaube, ich habe dieses Jahr, also meine maximale Woche bei Thomas waren 100, Ende 150, vielleicht sogar mal knapp eine 160. Und bei Dathan war es ähnlich in dem Bereich. Also es war auf jeden Fall nicht mehr. Aber die Konstanz war einfach mehr. Also ich habe ganz, ganz viele 140er Wochen gemacht und bin halt nicht runtergefallen, wie halt in der Vergangenheit schon. Bin ich halt nie auf 90 Kilometer oder sowas mal runtergefallen, weil ich krank geworden bin oder irgendwie irgendwas wehgetan hat. Das ist eigentlich der Hauptunterschied. Also es geht, das ist dann auch genau das, worum es geht. Es geht jetzt nicht darum, eine krasse Peak-Woche zu haben, sondern halt einfach kontinuierlich viele gute Wochen zu haben. Und lieber man hat 10 130er Wochen als 5 155er und dann halt die restliche Zeit war man irgendwie so, ist man am Schwanken gewesen, ja. Also, ja, da ist einfach die Konstanz, glaube ich, der Game Changer.
Ja, kann ich nur unterschreiben. Hört man immer wieder, dass das der Faktor ist. Consistency is key, sagt man ja nicht umsonst. Was geht das Thema Krafttraining bei dir an? Also wie sieht das aus? Ist das vielleicht auch einer der Gründe, warum es eben nicht zu diesen Nicklichkeiten kam, die dann immer dazu geführt haben, dass ja, Training reduziert werden musste?
Das Krafttraining hat sich schon ein bisschen verändert. Also wir machen deutlich mehr kleinere Übungen, weniger große Gewichte, weniger die klassischen Übungen, die ich vorher eigentlich gemacht habe, sondern mehr kleine verletzungsprophylaktische Übungen im Gym und das halt dreimal die Woche. Das ist natürlich schon mehr als ich vorher im Gym gemacht habe. Aber das ist auch eine Sache, die Thomas mir mit auf den Weg gegeben hat, wo er gesagt hat, hey Robert, ich glaube, das ist eine Schraube, an der du drehen musst und an der ich gedreht habe. Und ja, was eben sich bewahrheitet hat, dass das eben dann doch noch ein Potenzial von mir war.
Kannst du mal ein Beispiel nennen für den Unterschied beim Krafttraining vorher, nachher? Also große Übungen, Kniebeuge und kleine Übungen.
Kniebeuge, Kreuzheben, diese klassischen Übungen. Und jetzt sind das halt, sage ich mal, zum Beispiel einbeinige Kniebeugen, wo halt irgendwie noch ein Band von der Seite dran zieht und ich ein Gewicht noch in der Hand habe. Und ja, das ist einfach eine Abwandlung mit, wo weniger Gewicht eben, wo das Gewicht nicht die Hauptanforderung ist, sondern wo sozusagen der Körper ganzheitlicher arbeiten muss und auch die kleineren Muskelgruppen noch ein bisschen mehr Arbeiten müssen.
Hast du sonst noch einen Grund oder eine Erklärung dafür, dass du dieses Jahr verletzungsfrei gesund durch die Saison gekommen bist?
Ja, ich glaube, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, dass natürlich das alles nicht möglich wäre, wenn man in den letzten Jahren nicht schon gut gearbeitet hätte. Das ist jetzt nicht alles das Wunder von einem Jahr. Das ist, glaube ich, total falsch, das so zu sehen. Wir haben über die ganzen letzten Jahre schon sehr gute Arbeit geleistet und schon sehr zielgerichtet auch trainiert und gearbeitet und auch viel richtig gemacht. Sonst hätte ich natürlich auch nie die Chance bekommen, überhaupt nach Boulder zu gehen. Geschweige denn, wäre ich überhaupt auch vorher ja schon auf ein gewisses Weltniveau gekommen. Dementsprechend ist es natürlich auch dann ja auch dankbar gewesen, für Dathan da auf einem schon sehr guten Niveau eben arbeiten zu können. Und ich konnte auch direkt halt mit den Teamkollegen mittrainieren auf diesem hohen Level und habe nicht erstmal monatelang gebraucht, um diese Stufe im Training zu gehen, weil ja offensichtlich die Stufe im Wettkampf gegangen werden musste. Und es eigentlich vielleicht schon auch in den Beinen war. Die dann einfach Basis, noch irgendwo stimmt, ein bisschen rausgekitzelt werden musste, ja.
Ja. Du wirst ja von Garmin unterstützt, genau wie diese Folge unseres Podcasts. Und welche Metriken gibt es da bei der Uhr, auf die du achtest? Du hast schon erzählt, du hast die Uhr auf Meilen umgestellt, was die Distanz angeht. Das meine ich aber nicht, sondern all die Metriken, die die Uhr dir sonst noch liefert. Was nutzt du da? Was ist für dich als Profisportler besonders nützlich?
Ein wichtiger Parameter ist natürlich immer die Herzfrequenz. Habe ich von Garmin einen passenden Herzfrequenzsensor, den ich regelmäßig im Training trage, aber die Handgelenksmessung ist tatsächlich auch ganz gut weiterentwickelt, weil manchmal nervt mich der Brustgurt dann doch auch ein bisschen, sodass ich dann auf die Handgelenksmessung zurückgreife, die dann auch relativ häufig sehr akkurat ist. Und ansonsten die Schlaffunktion oder das Schlaftracking ist natürlich trotzdem auch ein großes Thema, was für mich eine Rolle spielt und was ich ganz gerne nutze. Ich hatte mal eine Zeit lang auch, wo ich damit nicht so gut klargekommen bin, wo ich einfach mental ein Problem hatte, dass ich, wenn ich gedacht habe, ich habe gut geschlafen, dann gucke ich auf meine Uhr und die sagt mir aber, eigentlich hast du gar nicht so gut geschlafen, dass ich das dann irgendwie zu nah an mich herangelassen habe und dann irgendwie mich davon habe herunterziehen lassen. Inzwischen nutze ich das Tool aber wieder und habe da eben auch trotzdem einen gewissen professionellen Abstand dazu, dass ich das dann einzuordnen weiß, aber dann trotzdem eben einfach eine große Hilfe im Training ist, dass ich ein bisschen weiß, was ich von meinem Körper erwarten kann, was ich meinem Körper zumuten kann oder in welchem Gesamtzustand ich einfach bin, ob ich jetzt gerade am Ende von einem großen Belastungsblock stehe und einfach auch schon schlechter schlafe oder ich vielleicht auch einfach noch eine Woche Belastungswoche dranhängen kann, weil der Körper echt noch in einem guten Zustand zu sein scheint. Das ist echt ein gutes Feature, dass man da seinen Schlaf doch sehr detailliert aufgelistet bekommt und auswerten kann. Das hilft dann doch schon auch.
Ja, spannend, dass es sich dann tatsächlich nicht nur auf dein Empfinden für den Tag auswirkt, sondern auch auf dein Training, also und deine Belastbarkeit, ob man jetzt sagt, okay, heute hartes Training, irgendwie noch eine Woche dranhängen.
Ja, und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin halt ein paar Mal das ist noch ein anderes Feature, was ich geil finde, ist, dass man sich immer so live die Höhe anzeigen kann. Also ich bin ein paar Mal in diesen Rocky Mountain National Park gefahren und da kann man auch extrem hochfahren oder hochwandern und da ist es dann schon irgendwie cool, irgendwie auf der Uhr zu sehen, man ist irgendwie gerade auf 3800 Meter Höhe und das ist irgendwie... Das ist so schon ein cooles Feature, was ich gerne habe, ja.
Also da hast du dann noch die Meter drin und nicht auf Feet.
Da habe ich die Meter drin, ja, mit Feet. Damit fange ich gar nicht erst an, genauso wenig wie mit Fahrenheit. Also das ist fürchterlich. Ja. Das macht für mich gar keinen Sinn. Das ist aber eine coole Funktion ansonsten mit der Höhe, beziehungsweise auch natürlich mit der Höhenakklimatisierung, die einem das anzeigt, genau wie sie mit der Hitze. Akklimatisierung, dass man sich das anzeigen lassen kann und dass man, das war jetzt wichtig auch für Tokio halt, dass man da immer einen Überblick hatte, wie, weit bin ich denn jetzt in dem Prozess auch schon wirklich an die Hitze gewöhnt zu sein
Ja.
oder an die Luftfeuchtigkeit gewöhnt zu sein. Da hat mir die Garmin dann echt ein ganz gutes Feedback gegeben.
Ja, an die Höhe müsstest du ja eigentlich perfekt akklimatisiert sein, weil du ja dauerhaft da lebst. Wie lange hat es jetzt in Tokio gedauert, bis da der Wert für die Hitzeakklimatisierung einigermaßen passte? Ich glaube, der geht ja von 0 bis 100%. Was hattest du am
Ja,
Ende?
es hat eine gute Woche gedauert.
Ah, okay.
Ja.
Krass. Und dann hattest du am Ende auch 100% oder waren es 80?
Ich hatte, als ich nach Tokio selbst gereist bin, hatte ich paar 80, weil unser Pre-Camp war auch in der Höhe in Japan, 1,5 Stunden entfernt von Tokio. Da haben wir Leute, die den Rabenberg kennen, die wissen, wovon ich spreche. Da waren wir in so einem ähnlichen Sportpark für japanische Athleten auf so einem Berggipfel in so einem Skigebiet. Yonomaru heißt das. Und da war es natürlich ein bisschen kühler, weil in Japan selbst geht es jetzt auch in Richtung Herbst zu. Also die Temperaturen gehen schon auch ein bisschen runter, vor allem halt auch in den Höhenlagen dann. Das ist so der, wie gesagt, ein Skigebiet, wo dann auch im Winter Schnee liegt. Dementsprechend sind wir halt immer hochgefahren, also haben dort halt geschlafen und sind dann halt nur über den Tag runtergefahren, um in der Hitze zu trainieren. Da konnte man relativ simpel, in 20 Minuten ist man die Passstraße hoch und runtergefahren und war dann halt in 30 Grad und ein paar 80% Luftfeuchtigkeit und dann aber halt auch wieder oben in 20 Grad und klarer Luft.
Klingt nach St. Moritz Bedingungen so ein bisschen.
Ja, mich hat es wirklich ganz stark an den Rabenberg erinnert. Rabenberg im Erzgebirge.
Ah, okay.
Ist, ja, also das ist echt, ist auch ein sehr guter Trainingsstandort, wo ich immer früher als Jugendlicher mal gerne, nee, das stimmt nicht, bin ich immer gerne hingefahren, aber rückblickend war das sehr gut für mich.
Du bist jetzt gerade in Deutschland. Wie lange bist du noch hier? Wann geht's wieder zurück?
Ich bin noch bis Mitte Oktober da. Wir trainieren, fangen Ende Oktober wieder an zu trainieren. Mein Teamkollege Joe Klecker, der bereitet sich jetzt gerade auf sein Marathondebüt vor in New York. Und er hat am 12. Oktober hat er seinen letzten langen Dauerlauf, seine letzte 40. Und dann fliege ich rechtzeitig ein, um ihn nochmal nicht zu Fuß zu begleiten. Dafür werde ich nicht fit genug sein zu dem Zeitpunkt. Aber ich werde mein Rad mitnehmen und werde ihn auf dem Fahrrad da für seinen letzten langen Dauerlauf begleiten. Deswegen fliege ich schon 10 Tage vor offiziellen Trainingsbeginn wieder nach Boulder.
Alles klar. Letzte Frage meinerseits. Du hattest damals, das ist ja mir auch sehr in Erinnerung geblieben, bei dem Porträt, als ich dich besucht habe, gesagt, dass du als Jugendlicher nicht unbedingt so richtig professionell dich immer verhalten hast. Es gibt da diese oft zitierte Geschichte mit diesem Autounfall, du als Beifahrer im Trainingslager, der Fahrer war irgendwie alkoholisiert. Naja, jedenfalls, du musstest operiert werden und das hat irgendwie bei dir so einen Schalter umgelegt und du hast dich gefragt, wenn das schiefgegangen wäre, wenn ich jetzt hier den Unfall nicht überlebt hätte, was hätte ich dann im Leben erreicht? Würdest du sagen, du hast inzwischen was in deinem Leben erreicht? Und direkt angeschlossen die Frage, welche Ziele möchtest du noch erreichen?
Das ist eine gute Frage, weil ja, ich bin dann irgendwie doch im Herzen so total der Sportler und habe jetzt irgendwie dann natürlich schon auch die nächsten Dinge im Kopf, die ich noch erreichen möchte. Natürlich ist man jetzt mit dem sechsten Platz schielt man natürlich schon für die Zukunft in Richtung der Medaillen oder zumindest diesen Platz eben auch nochmal zu bestätigen oder halt einfach noch in mehreren globalen Finals und europäischen Finals eben einfach um die Medaillen zu kämpfen. Das habe ich jetzt natürlich schon direkt wieder vor der Brust und auch im Kopf, das erreichen zu möchten, ich das erreichen möchte. Und ja, am Ende des Tages, Ehrgeiz hin oder her, am Ende ist es trotzdem auch nur Laufen. Ich glaube, es gibt viele, viele wichtigere Dinge im Leben als jetzt, ob man Fünfter, Vierter, Sechster oder Weltmeister wird, bei einer WM. Ich glaube, da ist Gesundheit, Familie, sowas spielt eine viel, viel wichtigere Rolle als die Lauferei. Das ist schön und das ist erfüllend und es ist geil, da auch erfolgreich zu sein und da irgendwie das Maximale aus seinem Körper und aus seinen Möglichkeiten herauszuholen. Und auch vielleicht, ja, sich irgendwo in gewisser Weise in die Geschichtsbücher einzutragen, wo man nachhaltig, wo sein Name auch irgendwo nachhaltig zu sehen ist. Aber ja, so was bringt mir das irgendwie, vielleicht eine Goldmedaille zu haben und irgendwie meinen Rekord in Geschichtsbüchern zu haben, wenn ich halt dann nach meiner sportlichen Karriere vielleicht alleine da sitze und ja, keine Familie habe oder vielleicht auch irgendwie krank, verletzt bin. So, das sind halt Sachen, die mir dann auch einfach sehr, sehr wichtig sind, da mir ein Leben da aufzubauen. Und ja, am Ende des Tages kann auch ein Name aus der Rekordlisten kann auch gelöscht werden, ja, wenn jemand schneller läuft, dann ist mein Rekord weg. Ja, das kann auch passieren und dann ist das auch alles nicht mehr so viel wert. Und ja, ich glaube, da würde mir jetzt auch der ehemalige Rekordhalter auch zustimmen, ja, dass das dann, wenn man ja irgendwie noch andere Dinge im Leben hinterlassen hat, dann dass dann so ein deutscher Rekord dann irgendwie auch ja nicht mehr so wichtig ist.
Jetzt muss ich doch noch eine Frage dran anschließen. Gibt es einen Plan, wie lange du das Projekt in den USA jetzt durchziehen möchtest? Wenn du sagst, du möchtest am Ende nicht alleine da stehen, das bedeutet ja auch irgendwie deine Freundin, die, soweit ich weiß, noch in Deutschland lebt, verzichtet ja auf dich und du auf sie. Und das stelle ich mir jetzt nicht einfach vor, aber gibt es da irgendwie so einen Horizont, dass man planen kann? Oder ist das Ziel erstmal kein Ziel zu haben, keinen Plan zu haben?
Ich habe natürlich eine Vertragslaufzeit, logischerweise, wo irgendwie erstmal ein bisschen der Rahmen abgesteckt ist. Man hat natürlich auch am Horizont Olympische Spiele, 2028, wo das natürlich auch irgendwo zeitlich irgendwo abgesteckt ist. Aber am Ende des Tages ist halt einfach dieser Sport so und dieser Lebensstil, den dieser Sport auch erfordert, ja, der ist halt einfach auch mit Opfern verbunden, die man bringen muss. Und wenn ich jetzt meine Karriere mit 30 oder mit 33 beende, wie auch immer, dann ist ja auch nicht aller Tage Abend. Dann kann man ja immer noch sich ein Leben aufbauen und ja, dann, wenn man dann auf eine erfolgreiche Karriere zurückblickt und irgendwie einen Partner auch an seiner Seite hat, mit dem man durch diese Zeit irgendwo durchgegangen ist, dann ja, dann ist das ja auch was, worauf man stolz sein kann und wo man dann irgendwie reinen Gewissens irgendwie ins nächste Kapitel reinstarten kann. Dementsprechend, ja, ist momentan das Leben so, wie es ist. Die Gegebenheiten sind so, wie sie sind. Und ja, das ist irgendwo der Preis, den man zahlt, ja.
Ja, klingt sehr realistisch, aber natürlich auch, ja, offen und ehrlich. So muss es, glaube ich, sein. Dann auch in der Beziehung zu deiner Freundin bringt ja nichts, wenn man da, ja, sich irgendwie verstellt oder sonst irgendwas. Von daher finde ich das ganz cool und bedanke mich für deine Zeit, für deine Offenheit, für deine Einblicke, die du mir und uns gewährt hast. Und sage toi toi toi, viel Spaß. In der Offseason und bin ich sehr gespannt, was deine Saison 2026 bringen wird.
Alles klar, ich danke.
So, das war Folge 183 des Runner's World Podcasts mit Robert Faken und mir Henning Lehnertz am Mikrofon. Ich hoffe, euch hat die Folge so viel Spaß gemacht beim Anhören wie mir beim Aufnehmen. Spannende Einblicke, die Robert da geliefert hat. Und an dieser Stelle nochmal Danke an Garmin für die Unterstützung.